I'm going to step off the land now.
A purely peer-to-peer version of electronic cash.
That's one small step for man.
Wir erleben eine Zeitung.
Chancellor on brink of second big out of the banks.
Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Leave your reservations behind. Find yourself a piece of mind.
Willkommen beim Zeitsprung Bitcoin Podcast. Wir sind Lea und Patrick und wir haben für heute wieder was ausprobiert, das wir beim Trailer schon mal gemacht haben. Wir haben wieder eine Folge gescriptet. Und wenn ihr gerade den Podcast hört, dann könnt ihr doch mal auf YouTube vorbeischauen und uns eine Rückmeldung geben, wie euch das gefällt. Wir sprechen heute nämlich über Privateigentum. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Fischer, der eine niedrige Zeitpräferenz entwickelt. Hört weiter zu und gebt uns eine Rückmeldung. Und wie ihr wisst, einen Podcast zu machen, ist eine Menge Arbeit. Also wenn ihr uns immer wieder gerne zuhört, dann geht doch mal auf zeitsprungbitcoin.de/support, um uns Wert zurückzugeben. Und denkt daran, uns eine E-Mail zu schreiben, damit wir uns bei dir bedanken können. Auch für Lob und Kritik erreichst du uns per Mail an podcast@zeitsprungbitcoin.de. Und jetzt viel Spaß!
Wie ihr wisst, Bitcoin ist Zukunft für alle. Und wir haben die Hoffnung, dass mit diesem gerechten Geld eine gerechtere Welt möglich ist. Wir wollen so viele Menschen wie möglich dafür begeistern und sie erreichen. Doch scheinbar wollen nicht alle diese Hoffnung mit allen in der Gesellschaft teilen.
Das haben wir leider bei den Reaktionen auf unsere letzte Folge mit der Menschenrechtsaktivistin Anita Posch feststellen müssen. Es ging in der Folge vorwiegend um digitale Überwachung und Zensur. Wir haben aber auch angesprochen, dass Bitcoin nicht in der Filterbubble vieler Menschen mit tendenziell linken Ansichten auftaucht. Falls doch, dann werden sie fast ausschließlich negativem und oft rechtslibertären Framing über Bitcoin ausgesetzt. Nicht alle teilten dazu unsere und Anitas Meinung.
Es gab viel Lob und Zustimmung in persönlichen Nachrichten und öffentlichen Kommentaren auf YouTube, auf X und auf Noster. Es hat uns wie immer sehr gefreut, doch in einer Diskussion auf X mit 27.000 Views und fast 100 Kommentaren stapelten sich wütende Reaktionen. Das war erstaunlich.
Dabei ist uns eines aufgefallen. Die heftigsten Reaktionen gab es von Usern, die teilweise fest im Bitcoin-Space etabliert sind. An den Antworten merkten wir, dass sie sich tief mit Ökonomie, Politik und Geschichte befasst haben, ihre finanzielle Bildung aber scheinbar auf keinen Fall mit Menschen teilen wollen, die für sie als Linke gelten.
Teilen wir als Bitcoiner nicht eigentlich das Bewusstsein, dass Bitcoin als Technologie neutral und somit für alle gleichermaßen da ist? Allein jedoch unsere Äußerung, dass wir es wichtig finden, Bitcoin auch für Menschen mit linken Ansichten zugänglich zu machen, sorgte auf X dazu, dass Leute auf Sozialisten und Kommunisten wüteten.
In dieser Miniserie fragen wir uns deshalb, wo Framing beginnt, wie es um unsere gesellschaftliche Debattenkultur steht, blicken auf historische und theoretische Beispiele und machen vor allem eins. Wir gehen der Frage nach, ob sich im Niemandsland zwischen toxischen Social-Media-Rants und nachvollziehbarer Politikverdrossenheit ein Funke Hoffnung ausmachen lässt. Hoffnung in ein dezentrales Netzwerkprotokoll, das die Wahrheit beschützen kann. Eine Hoffnung, die nur lebt, wenn wir Bitcoin gemeinsam fördern und beschützen.
Beginnen wir mit einem Zeitungsartikel, der uns aus der Community zugespielt wurde. Vielen Dank dafür. Diesen Dienstag schrieb Nathanael Häfner einen Kommentar auf Zeit Online. Anlässlich des Bitcoin-Halvings.
Happy fünfte Epoche übrigens. Über 840.000 Blöcke hat das Bitcoin-Netzwerk bereits gefunden. Patrick hat den Moment auf einer Party mit Freunden gefeiert, die davon nichts wussten. Und ich habe währenddessen die Einladung in den Node-Signal-Livestream verschlafen, weil die Blöcke plötzlich im 5-Minuten-Takt gefunden wurden und mein Wecker zu spät geklingelt hat. Nächster Versuch dann im Frühjahr 2028.
Naja, auf jeden Fall erklärt der Autor des Artikels tatsächlich die Bedeutung des Halvings auf technischer Ebene gut und gibt sogar einen Ausblick auf mögliche Kursanstiege. Leider werden in der Folge unnötig Ängste geschürt. Und schwer schon am Titel, auch halbierter Mist ist Mist oder auch halbierter Mist bleibt Mist zu erkennen. handelt sich bei dem Kommentar nicht um eine fundierte Recherche, sondern ausschließlich um eine persönliche, extrem polarisierende Meinung. Bitcoiner selbst bezeichnet er zum Beispiel als Bitcoin-Jünger und befeuert damit ein sektenhaftes Image, bezogen auf die in Wirklichkeit doch so vielschichtige und diverse Bitcoin-Community.
Bitcoin ist so langweilig. Kein Cashflow, kein intrinsischer Wert, kein Produkt, nur Code.
Keine Bank, kein Banker, kein Gelddrucker, nur Code. Bitcoin ist langweilig?
Weit gefehlt. Bitcoin in Self-Custody gibt dir Selbstwirksamkeit und Freiheit. Du bist deine eigene Bank. Bist du bereit dafür?
Damit hier nichts schief geht, vertraue nur den Besten. Die Hardware-Wallet von Bitbox verfolgt höchste Sicherheitsstandards und ist gleichzeitig einfach und intuitiv zu bedienen.
Ehrlich, auch für technikaverse Menschen wie mich. Die Bitbox 02 ist ein Bitcoin-Only-Produkt, hergestellt in der Schweiz von Leuten, die bereits seit 2015 Hardware-Wallets entwickeln.
Die Software ist Open Source. Welche Frage auch immer du zum Thema Sicherheit hast, die Antworten findest du auf der Webseite von bitbox.swiss.
Mit dem Code ZSB bekommst du beim Kauf 5% Rabatt und unterstützt ganz bequem unsere Arbeit. Wow, du hast deine Hardware-Wallet verloren?
Kaffee ist über deinen Seed gelaufen? Du hast deine Edelstahlplatte mit deinem Seed mit ins Chemielabor genommen und Säure ausgesetzt?
Schön blöd.
Oder sie lag jahrelang gut versteckt im feuchten Keller und ist nun rostzerfressen?
Oder noch schlimmer, es gab einen Hausbrand und jetzt sind alle deine Ersparnisse auch verloren.
Nicht mit deinem Seed-Backup von Plebstyle. Egal was passiert, alles ist schon mal durchdacht worden. Und der hochwertige Materialmix sichert deinen Seed besonders sicher.
Egal ob Säure, Rost oder Feuer oder eine Kombination aus großer Hitze und hohem Druck, wie sie bei einem Hausbrand entstehen kann. Nur deine Plebstyle-Wallet widersteht all diesen äußeren Einflüssen. Dein Seed bleibt lesbar.
Wenn du mehr über den Materialmix und dessen Sicherheit wissen willst, findest du alle Informationen auf pleb.style.
Kaufe jetzt mit dem Code ZSB deine Steel-Wallet von Plebstyle, erhalte 5% Rabatt und unterstütze damit nebenbei unsere Arbeit. Er geht sogar noch weiter und bezeichnet Bitcoin als gesellschaftsgefährdende Ideologie und stellt eine Verbindung zum rechten Cyber-Libertarismus her. Ich zitiere ihn. Es ginge den Bitcoin-Gründern darum, völlig frei vom Staat zu leben mit einer digitalen Währung, die ohne Zentralbanken auskommt und von den Nutzern selbst verwaltet wird.
Lea, allein in diesem Satz steckt so viel, dass es an anderer Stelle nochmal diskutiert werden muss. Heute gilt unser Fokus aber dem Framing, was hier geschieht. Also dem Versuch, hier einen Bedeutungskontext herzustellen, der eine Wirklichkeit abbilden soll, die aber nicht der Realität entspricht. Und offensichtlich wird damit ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt.
Welches denn?
Bei uns entsteht der Eindruck, der Leser des Beitrags soll sich möglichst auf der guten Seite von Licht und Schatten fühlen. Gutmensch ist, wer sich besonders stark gegen die Bitcoin-Bedrohung einsetzt.
Wir recherchierten weiter, wollten Kontakt zum Autor aufnehmen. Fanden allerdings heraus, dass er Zeitsprung Bitcoin bereits auf X geblockt hatte. Sowas tun wir selbst auch, wenn Diskussionen unsachlich oder beleidigend werden. Aber wir hatten bisher noch nie Kontakt mit ihm. Obendrein stellten wir fest, dass es anderen Bitcoin-Accounts ähnlich ergangen ist.
Mal sehen, ob wir auf unsere E-Mail eine Antwort erhalten. Was aber hier schon auffällt, mit journalistischen Grundsätzen ist dieses Vorgehen selbst bei einem Kommentar nicht vereinbar. Warum schottet sich ein Redakteur einer großen deutschen Tageszeitung, der noch dazu im Ressort Geld tätig ist, komplett von Informationsquellen zu einer revolutionären Geldtechnologie ab? Handeln hier wirklich die Bitcoiner ideologisch?
Es ist auf jeden Fall eine traurige Bestätigung dafür, was wir bereits mit Anita Posch besprochen haben. Medial wird kontinuierlich der Eindruck verbreitet, Bitcoiner würden sich selbst ganz automatisch dem rechtslibertären Spektrum zuordnen.
Aber lasst uns jetzt nicht den kritischen Blick auf uns selbst verlieren. Wie bereits erwähnt, löste unser Take von letzter Woche große Wut und Unverständnis innerhalb der Bitcoin-Community aus. Das von Nathaniel Häfner gezeichnete Bild wirkt dann auf den ersten Blick auch gerechtfertigt, wenn man jetzt zum Beispiel nur diese Kommentare unter unserem Videosnippet liest. Warum gibt es Bitcoiner, die gesellschaftlich Andersdenkende offensichtlich
Ihnen sogar wünschen, Bitcoin möglichst spät zu entdecken, um den Zug zu verpassen. Bitcoin ist für deine Freunde und für deine Feinde. Es ist doch das Schöne dran. Es ging aber sogar so weit, dass Nutzer ihre Überzeugung verbreiteten. Linke wären erst gar nicht in der Lage, die Vorteile zu verstehen. Was ist mit uns als Gesellschaft eigentlich los, dass wir so massiv von Vorurteilen geprägt miteinander debattieren und übereinander urteilen?
Blicken wir mal auf eine kürzlich getätigte Aussage vom UFC-Fighter Renato Marciano.
Let me tell you something. I am a huge advocate of the First Amendment. First of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and own guns. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, I'll read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School,
Unmittelbar nach seinem Sieg in einem Vollkontakt-Kampfsportduell wird ihm ein Mikrofon gereicht. Er spricht darüber, dass er Amerika und seine Verfassung liebt, Waffen tragen will und privates Eigentum liebt. Dann sagt er, wer sein Land liebt, sollte Ludwig von Mises Buch vom Wert der besseren Idee lesen. Wir könnten jetzt vorschnell urteilen und sagen, aha, ganz klar, ein Anhänger der konservativen Rechten Amerikas, da er Patriot ist und Waffengesetze befürwortet.
Uns geht es aber hier um etwas ganz anderes. Hättet ihr euch vorstellen können, dass mal jemand verschwitzt und blutend in einem Boxring steht und eine Leseempfehlung für ein Ökonomiebuch der österreichischen Schule abgibt?
Don't judge a book by its cover. Der Schein trügt also und wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Erst recht nicht über Menschen, die wir nicht kennen. Um es mit den Worten des leider viel zu früh verstorbenen Schauspielers Robin Williams zu sagen. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always.
Egal, wen du kennenlernst, jeder hat seine ganz eigenen Dämonen, über die du nichts weißt. Sei nett, und zwar immer.
Wo wir gerade bei Literatur und Worten sind, unterschätze nie die Macht einer Geschichte. Lernst du vielleicht schon länger über Bitcoin, dann wird dir die Geschichte vom Fischer und der Zeitpräferenz wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein. Für alle anderen? Die Geschichte ist ein beliebtes Beispiel dafür, um zu erklären, wie jemand einen niedrigen Zeithorizont entwickelt. Wir haben jetzt nochmal darüber nachgedacht und die Geschichte ein wenig erweitert. Sie soll uns helfen, über grundsätzliche Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nachzudenken.
Die Geschichte geht jetzt so. Es war einmal ein Fischer, der bis zu diesem Tag nur mit den Händen Fische fing. Um seine Familie zu ernähren, musste er die Zeit eines ganzen Tages investieren, um genug Nahrung herbeizuschaffen.
Leben aus der Hand in den Mund. Ähnlicher geht's Familien, die Vollzeit im Niedriglohnsektor für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen.
Ja, der Fischer aber wollte für sich und seine Familie eine bessere Zukunft und fing an, davon zu träumen. Er dachte zunächst daran, einen besseren Unterschlupf zu bauen. Ihm war klar, das kostet Zeit. Er musste also einen Weg finden, währenddessen seine Familie mit Nahrung versorgen zu können. Er benötigte ja aber schon den ganzen Tag fürs Fischefangen. Wie sollte er das also machen? Um die Behausung auszubauen, musste er ein großes Risiko eingehen. Egal, was er sich überlegte, es war klar, seine Familie würde erstmal auf Essen verzichten müssen.
Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er bei seiner Fangmethode nicht genug fängt, um halbtags fischen zu gehen, richtig?
Genau. Er konnte aber während langen, monotonen Arbeitstagen sehr viel nachdenken und hatte schließlich eine Idee. Wenn er eine effektivere Fangmethode entwickeln könnte, wäre es ihm vielleicht möglich, eine Hälfte des Tages für sein anderes Ziel zu verwenden. Er verzichtete also einige Tage darauf, zum Angeln zu gehen und bastelte und probierte von morgens bis abends, bis es ihm schließlich gelang, eine einfache Reuse und ein Netz zu entwickeln. Nach Tagen des Verzichts hat er auf diese Art neue Produktionsmittel erzeugt, die jetzt dabei halfen, effektiver Fische zu fangen. Seine Familie war nun schneller und einfacher mit Essen versorgt und er selbst hatte Zeit gewonnen, um den Unterschlupf zu verbessern. Neben neuartigen Produktionsmitteln hat er auch eine Entdeckung gemacht, die ihn persönlich weiterbrachte. Er kannte nun das Prinzip der niedrigen Zeitpräferenz. Er hatte in der Gegenwart Verzicht geübt, mentale und physische Energie aufgewendet und wurde mit höherer Effektivität und größerer Sicherheit belohnt.
So, und Was passiert jetzt, wenn wir der ganzen Geschichte etwas mehr Realität einhauchen? Stell dir vor, jemand beobachtet ihn, wartet den Zeitpunkt seines ersten Tests ab, erschlägt ihn und entledigt ihn seiner innovativen Produktionsmittel.
Der erste ist jetzt tot und würde natürlich nie wieder diese neue Fangmethode selbst herstellen. Und der andere nicht? Mangels Wissen über die Herstellung.
Und Reverse Engineering?
Okay. Schon klar. Aber er hätte ja gar keinen Anreiz dazu. Überleg mal, er weiß doch, was seinem Opfer passiert ist. Und der nächste Mörder könnte jederzeit ums Eck kommen, um ihn ebenso zu erschlagen.
Es ist also in der Praxis nicht mehr ganz so einfach wie in der ursprünglichen Geschichte.
Das zeigt uns einfach, dass wir eine Gesellschaft brauchen. Und zwar in Form einer Gemeinschaft für den gegenseitigen Schutz. Eine der wichtigsten Aufgaben für eine funktionierende, respektvolle Gesellschaft ist der Schutz von Kapital, der Schutz von Privateigentum. Nur dann werden wir Zeit und Energie investieren, um Produktionsmittel zu erfinden und herzustellen, wovon dann die ganze Gemeinschaft profitiert.
Wir fragen uns, stimmt das? Ist das die ganze Wahrheit? Lebt dieser Fischer wirklich nur mit seiner Familie, isoliert und auf sich selbst gestellt?
Wenn es nicht so ist, wie sieht denn die alternative Geschichte aus? Welche politische Richtung würde welche Variante für sich wählen? Welche Rolle spielen Medien und Filterblasen, wenn wir die ganze Überlegung auf die gesellschaftlichen Probleme unserer Gegenwart übertragen? Wenn wir die Geschichte genauso, wie wir sie bis hierhin erzählt haben, dem UFC-Fighter Renato Moicano erzählen, dann wird er vermutlich vorschlagen, der Fischer sollte als nächstes Waffen bauen, um sein Eigentum zu schützen. Das wäre aber doch rechtes Framing, oder?
Bevor wir die Geschichte jetzt abgewandelt weitererzählen, müssen wir darüber nachdenken, wie Framing funktioniert. Es gibt nie nur schwarz und weiß, nie nur rechts und links. Es gibt immer Graubereiche, es ist immer ein Spektrum.
Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, gleichen mediale Informationsblasen auch im deutschsprachigen Raum immer mehr dem amerikanischen Vorbild. Wir beobachten in Deutschland eine zunehmende Verschärfung bis hin zur Radikalisierung an rechten wie auch an linken Rändern.
Viele sind auch bereits müde von dieser Diskussion und wollen gern komplett ignorieren, dass eine zunehmende Spaltung leider Realität unserer gesellschaftlichen Gegenwart ist. Doch die Realität ist auch, was an den Rändern brodelt, erfordert in der Mitte der Gesellschaft eine zunehmende Abgrenzung zu diesen beiden Extremen. Niemand von uns kann sich da einfach so rausnehmen.
Und schon führt eins zum anderen. Die extremen Ränder füttern beide Informationsblasen mit populistischen bis hin zu faktisch falschen Informationen. Nochmal. Das passiert an beiden Rändern. In der Mitte prallt das ganze Dilemma aufeinander. Akzeptanz und Einklang der Mitte geraten aus der Balance.
Die Bewegung, die dabei entsteht, wird zu einer Unruhe. Und alles, was sich beunruhigen lässt, wandert wieder in Richtung der beiden Ränder. Wir können Politik und Politiker nicht einfach komplett ignorieren. Auch wenn wir es vielleicht gerne würden. In den USA wurden gerade Website und Domain der Samurai Wallet beschlagnahmt. Und die beiden Gründer wurden verhaftet bzw. bis zur Auslieferung in die USA festgesetzt. Vorwurf der Anklage ist, dass der von ihnen angebotene Coinmixer Beitrag zu Geldwäsche, illegalen Aktivitäten aus dem Darknet geliefert hat. Mein erster Gedanke ging hier zu den Parallelen zum Fall von Ross Ulbricht.
Er wurde zu 2 lebenslangen Haftstrafen plus 40 Jahre ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung verurteilt. In 7 Anklagepunkten in Bezug auf den Darknet-Marktplatz Silk Road.
Seine Mutter sprach übrigens 2021 in einem Interview davon, dass ihre einzige Erklärung für die Härte der Strafe gegen ihren Sohn mit Bitcoin zu tun hat. Das Gericht hatte die Möglichkeit, ein Strafminimum von 10 oder sogar 20 Jahren zu wählen, so wie sie es tatsächlich auch bei den größten Drogenhändlern auf der Plattform getan haben. Da Ross als vermeintlicher Betreiber der Plattform einen staatlich unregulierbaren Markt mit Bitcoin als zensurfreier Währung angeboten haben soll, ist seine Mutter überzeugt, die Härte der Strafe gilt im Bitcoin-Netzwerk. Er als Person ist nur das menschliche Opfer der Justiz?
Die Privatsphäre ist das wichtigste Instrument der Freiheit im digitalen Zeitalter. Für uns einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Punkt gesellschaftlicher Debatten der Gegenwart. Dieses Feld dürfen wir nicht schweigend staatlicher Regulation überlassen. Wir müssen überlegen, welche politischen Theorien und Philosophien den Menschen dienen, wenn wir von einer Welt ausgehen, in der Bitcoin sich durchsetzen wird.
Darum müssen wir Bitcoin jeden Tag gemeinsam beschützen und verteidigen und uns aktiv und offen an seiner Weiterentwicklung beteiligen. Es ist wichtig, die Core Developer zu unterstützen und die Dezentralisierung unter den Entwicklern zu fördern. Eins der Dinge, die wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist es, kulturelle Denkschranken zu überwinden und Menschen den Zugang zu Bitcoin zu ermöglichen, auch oder gerade weil ihre politisch geprägten Informationsblasen den Zugang erschweren oder sogar komplett verwehren. Und jetzt können wir zur Geschichte vom Fischer zurückkehren.
Der Fischer lebte in einer kleinen Gemeinschaft, einer Großfamilie, einer Kommune eben. In einer frühen Jäger-Sammlergesellschaft haben die Menschen auch schon füreinander gesorgt. Wenn einer Zeit brauchte, eine neue Idee, eine neue Jagdmethode zu entwickeln und auszuprobieren, musste er in der Zeit nicht hungern, sondern er wurde von den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft versorgt. Und ebenso war für seine Sicherheit gesorgt.
Klingt nachvollziehbar.
Hinterher hatte die ganze Gemeinschaft einen positiven Nutzen davon, diese eine Person zu entlasten. Die Essensbeschaffung war hinterher für alle einfacher. Der Erfinder konnte mehr Angeln herstellen. Irgendwann hatte dann jeder Jäger des Dorfes eine Angel. Sie waren alle effektiver und die Angeln konnten irgendwann auch zum Handeln mit anderen Gemeinschaften genutzt werden. Zum Beispiel im Tausch für warme Felle. So können zwei miteinander kommunizierende, nicht miteinander im Clinch liegende Gemeinschaften von dem Erfindungsreichtum eines Einzelnen und vom Handel profitieren, was Frieden untereinander incentiviert. Wenn also diese Variante der Geschichte der Wahrheit näher ist, dann wird dieser kreative Fischer, von dem alle wissen, dass er gute Ideen für die ganze Gemeinschaft gut umsetzen kann, für die Zeit der Entwicklung von der Gemeinschaft entlastet. Er wird von anderen Gemeinschaftsmitgliedern mit Essen versorgt und es wird für seine Sicherheit gesorgt.
Die Menschen investieren sozusagen in sein Startup?
Klar. Und am Ende profitieren alle Mitglieder der Kommune gemeinsam vom Erfindungsreichtum des Einzelnen. Der Fischer musste das Risiko nicht alleine tragen. Seine Familie war in der Zeit des Erfindens versorgt und am Ende wurde ihm Ehre zuteil für Angel, Reuse und Netz.
Nur die Ehre oder auch mehr Wohlstand?
Gute Frage. Denn hier beginnt das Debakel. Wem gehörte die Angel? Wem das geistige Eigentum? Gab es dafür überhaupt schon Bewusstsein? Oder war nur das Fortkommen der ganzen Gemeinschaft wichtig und die Angeln gehörten allen zusammen?
Wir sind als Menschen nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Die Größe solcher Kommunen oder Gruppen, die ist aber entscheidend. Was ist die ideale Größe? Sind es Nationen oder Staaten? Oder noch viel kleiner, wie agieren und handeln sie dann miteinander? Welche Technologien, und klar, hier kommt Bitcoin ins Spiel, ermöglichen diesen Austausch? Diese Fragen werden uns noch lange in unserem Podcast beschäftigen. Und wir haben auch bereits zwei spannende Interviews mit Obin Woso und Michael Anton Fischer genau dazu aufgenommen. Die zeigen wir euch aber erst nach dieser Miniserie.
Wir denken, dass die Geschichte vom Fischer ganz gut aufzeigt, dass das Thema Privateigentum und Gemeinschaft nicht immer schon so definiert war, wie es das heute ist. Dass es immer eine Gesellschaft braucht, um sich gegenseitig zu schützen. Und ansonsten ein einsames Leben in einer Hütte inmitten vom Nirgendwo gesucht werden muss.
Im nächsten Teil erforschen wir, welche politischen Philosophien und Theorien die besten Ansatzpunkte liefern, um über eine Welt nachzudenken, in der Bitcoin dann von weiten Teilen der Gesellschaft akzeptiert oder sogar schon adaptiert wurde. Wir besprechen verschiedene Formen des Libertarismus, Anarchie oder Minarchie. Wir setzen uns aber auch mit der Gegenwart auseinander und überlegen, ob westliche Demokratien sich bereits in Formen des Dirigismus befinden.
Falls ihr gut Englisch könnt, empfehlen wir euch als Einstimmung den Vortrag von Natalie Smolensky. Sie hat vor kurzem beim Bitcoin Policy Summit direkt Gehör bei Regulatoren gefunden, indem sie den Wert von Peer-to-Peer-Interaktion zwischen Menschen verdeutlicht hat.
Zum Glück gibt es jetzt auch in Europa eine ähnliche Initiative wie das Bitcoin Policy Institute in den USA. Die Mitglieder von IBEA setzen sich dafür ein, europäischen Politikern beizubringen, welchen Wert, welche Vorteile und vor allem welche Problemlösung im Bitcoin-Mining stecken.
Für heute soll es aber genug sein. Wir entlassen euch aus diesem Take mit den Worten des Historikers und Autors Yuval Noah Harari, der im Podcast Diary of a CEO darüber spricht, dass wir auf unsere Informationsaufnahme genauso gut achten sollten wie auf unsere Ernährung.
You know, keeping a kind of balanced information diet, that it's basically like with food. You need food in order to survive and to be healthy. But if you eat too much, or if you eat too much of the wrong stuff, it's bad for you. And it's exactly the same with information. Information is the food of the mind. And if you eat too much of it, of the wrong kind, you'll get a very sick mind. So I try to keep a very balanced information diet, which also includes information fasts.
Du brauchst Nahrung, um zu überleben, aber zu viel davon macht dich krank. Es ist das exakt selbe mit Information. Information ist Futter für das Gehirn. Wenn du zu viel davon isst oder das Gehirn mit dem falschen Essen fütterst, dann wirst du einen sehr kranken Geist bekommen. Er empfiehlt, eine balancierte Informationsdiät für deinen Geist einzuhalten.
Also machen wir es jetzt wie 1 Peter Lustig bei der Kindersendung Löwenzahn. Ihr wisst schon, abschalten.
Hat dir diese Folge gut gefallen? Nächste Woche gibt es den mindestens zweiten Teil dieser kleinen Serie. Vielleicht gibt es sogar auch noch einen dritten übernächste Woche. Wissen wir noch nicht genau, was sich da entwickelt. Und wenn du uns unterstützen willst, dann besuch bitte die Seiten unserer Sponsoren und Partner, die wir sorgfältig ausgewählt haben. Wenn dir deren Produkte gefallen, dann verwende bitte unsere Affiliate-Codes aus den Shownotes, denn wir kriegen einen Kickback für das, dass du unseren Code verwendest. Und noch direkter geht eine Unterstützung natürlich über das Lightning-Netzwerk. Also hör den Podcast über die App Fountain und lege selbst fest, wie viele Sats dir das Hören pro Minute wert ist. Schicke uns Boosts, wenn dir eine Stelle besonders gut gefällt, oder erstelle Clips und teile sie mit deinen Liebsten oder der Community. Die Links und mehr über unsere Arbeit findest du in einer Übersicht auf zeitsprungbitcoin.de/support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.